das Benediktinerinnenkloster zu allen Heiligen in der Au bei Einsiedeln liegt idyllisch am Waldrand entlang vom St. Jakobspilgerweg, wo Langläufloipen, Wanderweg und Weiterparcours vorbeiführen. Liegt das Frauenkloster mit ewiger Anbetung wirklich im Schatten vom Männerkloster Einsiedeln? Und wie ist das Leben hinter den Klostermauern? Und wie ist der Geist von dieser Gemeinschaft? Wie ist überhaupt der Bau entstanden? Das alles wollte ich wissen. Und ich habe mich auf die Suche von diesen Fragen gemacht. Mein Name ist Andrea Marti. Ich habe die Frau Mutter, Priorin, die Schwester Benedikta getroffen. Und sie hat mir etwas über die damaligen Waldschwestern erzählt und über das heutige spirituelle Leben hinter den Mauern und etwas über die Geschichte von diesen Mauern. Schwester Benedikta, können Sie etwas über das Kloster auch erzählen?
Das Kloster ist aus Beginen entstanden, aus Waldschwestern, aus vier Schwesternhäusern, die sich später dann zusammentun haben. Aber 1280 hat eine von diesen Waldschwestern eine Wurzel gefunden, wo, also ein Wurzelkreuz, sagen wir, wo der Heiland wirklich als gekreuzigter Figur ist. Und die Wurzel, das war heute noch im Kloster Alz gewesen. Man kann sich auch anschauen, man tun sie auch hoch verehren. Denn das ist eigentlich ein Urkunde, wo uns all die Jahrhunderte durch immer wieder in das tiefe Leiden und Sterben von Jesus Christus begleitet hat.
Man liest ja einmal wieder über die Waldschwestern vom finsteren Wald.
Es war wirklich der finstere Wald, denn zur Zeit des Heiligen Meinrad war ja alles bewaldet. Und man hat ja gesagt, der Heilige Meinrad, er ist in tiefe, finstere Wald gezogen, für die Einsamkeit, für Gebet, einfach allein zu sein für Gott. Und so ist unser Kloster in allernächsten Nähe. Und darum werden wir auch als solches Waldschwestern im finsteren Wald genannt. Das Kloster ist eben aus Beginen entstanden, wo sich gesammelt haben um die heiligen Städte in verschiedenen Häusern. Wir sind nicht ein Kloster, das jetzt wie das Kloster Einsiedeln, wo Stifter hatte, Kaiser und Königin. Und wir sind aus einfach, die Schwestern, die hier gelebt haben, haben aus einfachen Mitteln, aus Landwirtschaft gelebt. Und wenn sie wieder ein bisschen Geld hatten, haben sie wieder etwas aufgebaut und wieder etwas weggemacht oder wie auch immer.
Der heilige Meinrad war offensichtlich auch in dieser Umgebung.
Er ist ja in den finsteren Wald gezogen. Der Etzel ist ja nicht so weit weg. Und die Gnadenkapelle von Einsiedeln war ja seine Einsiedelei. Und dann sind ja Mönche später, die das besiedelt haben und auch ein Kloster gegründet haben. Und das Kloster ist ja bis heute noch eine Gnadenstätte für die ganze Welt.
Fürster Benedikta, wer ist der Patron von eurem Haus?
Der heilige Josef. Er ist schon immer verehrt worden. Er ist ein Helfer in allen Nöten, in allen Sorgen. Und was am Kloster auch einmal so finanzielle Sorgen hatten, hat eine Frau Mutter im 16. Jahrhundert ein Josefskapelle bauen an der Alp. Und das steht heute noch.
Wo ist das genau, das Josefskapelle?
Das ist also am Anfang vom Dorf. Und es steht da unten, ist ja ein Fluss, das ist der Alp. Und das ist an dieser Alp gebaut. Und dort kam, es ist zwar geschlossen, aber was dort noch ist, eine Darstellung, der Tod vom heiligen Josef ist in Holz geschnitzt, wo man sehr selten noch sieht.
Schwester Benedikta, können Sie etwas über das Areal von dem Kloster erzählen?
Das Kloster, wie es jetzt heute steht, ist 1685 gebaut worden. 1684 ist ja alles abgebrannt und die Schwestern sind eigentlich nur mit dem, was sie hatten, gerettet worden. Die einen sind aufgenommen worden in verschiedenen Klöstern, weil alles verbrannt ist. Und mit dem haben sie wieder vorne angefangen. Sie haben, weil wir selber auf Spenden angewiesen sind, hier schon wie auch heute, haben sie das Kloster wieder aufgebaut. Und immer wieder, je nachdem, wie sie Geld hatten, immer wieder ein bisschen mehr. Und immer wieder etwas angebaut. Und man schreibt dort die Weberei und Handstickerei ist auch schon so selben Zeit aktuell gewesen, im Kloster auch.
Sie haben vorher etwas berichtet, wie der heilige Benedikt jeweils die Kloster gebaut hat. Können Sie vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch etwas mehr darüber erzählen?
Also der heilige Benedikt hat wollen, dass alle Werkstätten im Kloster, damit Mönche oder Nonnen, wir sind jetzt Nonnen, nicht mehr sind außerhalb vom Haus, sondern dass alles das, was sie brauchen und haben, müssen haben, dass das alles innerhalb vom Kloster da ist. So haben wir eben auch ein grosses Kloster. Wir haben grosse Webstühle, wir haben Stickereien, Handstickerei, Maschinenstickerei, wir haben Fähnen gestickt. Das macht man heute alles nicht mehr, weil wir auch die Leute nicht mehr haben, die Schwestern, wo sie können jetzt wohl noch, aber kräftemässig geht es nicht mehr. Wir sind 18 Schwestern und wir schauen unseren Alltag so zu leben, wie es im Alter entsprechend geht. Die Jüngeren fehlen aber bei uns auch, wie das heute so in den Klöstern ist. Leider fehlt der Nachwuchs. Und ich denke, unsere erste Aufgabe ist schon die ewige Anbetung. Und da werden wir schon schauen, dass wir das beibehalten können. Klar, wir werden unterstützt von vielen guten Menschen von außen, die Stunde oder zwei übernimmt für die Anbetung, bei Tag oder auch bei Nacht. Und das schätzt man natürlich sehr. Denn ich denke, wie viel Sorgen und Anliegen und Nöte von den Menschen kommen hier jeden Tag ins Kloster. Betet auch für mich, betet für selbst, betet für dieses. Und immer wieder dürfen wir hören, als Dank, uns ist es, es hat sich erfüllt oder es ist recht rausgekommen oder wie auch immer. Manchmal nicht immer so, wie wir es gesehen haben, aber es ist gut rausgekommen.
Da merkt man, dass doch Gebete wirkungsvoll sind. Jetzt, wenn sich Zuhörerinnen und Zuhörer möchten an dem Bund der ewigen Anbetung anschliessen, an wen müssen sie sich wenden?
Sie müssten sich an die Mutter Priorin wenden. Die gibt ihnen gerne Auskunft, wie das geht. Also die sich nur anschliessen im Gebetsbund, die werden eingeschrieben und kommen ein Büchli über. Als Bestätigung, dass jeder Tag für sie eine Anbetungsstunde, also nicht für jede Einzelne, sondern für alle, die eingeschrieben sind, wird eine Anbetungsstunde gehalten. Für die Lebenden, ebenso auch für die Verstorbenen.
Schwester Benedikta, Sie haben erwähnt, die erste Aufgabe ist die ewige Anbetung. Und dass ihr auch Paramenten gemacht habt und Stickereien. Und jetzt an dem Tisch, wo wir sitzen, ist eine ganz schöne Tischdecke, die wahrscheinlich auch von euch gemacht worden ist. Und ich glaube, ihr könnt das auch im Klosterladen in dem Sinn anbieten.
Ja.
Und was macht ihr sonst noch neben diesen täglichen Aufgaben und natürlich nicht zu unterschätzen, die ewige Anbetung?
Die ewige Anbetung und das Chorgebet nimmt viel Zeit ein. Wir betreuen auch die alten und betagten Schwestern daheim betreuen. Das ist auch eine grosse Aufgabe, das kann nicht im Kloster bleiben. Wir haben noch Garten, wir haben noch Blumengarten, damit wir die Kinder schön zieren können. Wir haben Bienen, wir haben auch noch Bienenhonig zum Verkaufen. Und Bienen ist auch noch eine ganz schöne Aufgabe, die wir haben, die auch eine alte Tradition ist in den Klöstern. Und die möchten wir schon noch beibehalten, solange es geht. Ohne wenn mal junge Menschen kommen, die sich interessieren und uns auch hier helfen.
Heute Morgen im Gottesdienst habe ich auch gehört, dass jemand die Orgel gespielt hat. Und offensichtlich am Sonntag dann jemand Querflöte spielen. Ich habe dann gedacht, das sei vielleicht von externen Leuten. Und sie haben mir vorher bestätigt, dass das zwei Mitschwestern sind, die so schön musizieren können.
Im Benedikt ist ja das wichtig, nichts darf dem Gottesdienst vorgezogen werden, dass auch das Chorgebet, Gottesdienst immer schön gestaltet wird. Wir haben auch immer wieder Gesanglehrer, die uns im Gesang irgendwie wieder Gesangsstunden geben, damit einfach das Chorgebet wirklich schön ist.
Sehe ich richtig, dann könnt in dem sind Besucher in die Kirche gekommen, da im Kloster auch, oder im Verkaufsleben, aber ansonsten leben die in der Klausur.
Ja, und was wir im Verkaufsladen haben, Paramente, handgewobene Stoffe und noch gestickte Sachen, viel gestickte handgewobene Tischdecken und natürlich Paramente hat es noch. Und auch Honig, den wir verkaufen.
Der Honig, genau.
Ja.
Genau, und dann habe ich etwas gelesen, dass man Rosenkranz knüpfen
kann. Ja, das ist auch möglich. Wenn eine Gruppe sich interessiert, durch die Schwester zuerst eine Meditation machen über einen Rosenkranz und dann kann jede oder jeder einen Rosenkranz selber knüpfen. Und das ist immer ein besonderes Erlebnis für die, dass sie jetzt einen selber geknüpften Rosenkranz haben können. Und das geht etwa Nachmittag, etwa so in 3 Stunden, sollte die Meditation und der Rosenkranz drinnen sein.
Ihr lebt in der Klausur, Schwester Benedikta. Habt ihr da auch eine priesterliche Betreuung?
Wir haben einfach Priester vom Kloster Einsiedeln, die für den Gottesdienst kommen. Wir haben verschiedene Priester, die für Eichhirtage oder so kommen. Aber spirituell haben wir keine. Spirituelle ist auch die Mutter Priorin zuständig, dass sie für das schaut. Dass jede Schwester oder die Gemeinschaft als solches auch im Spirituellen gefördert wird.
Wenn wir jetzt gerade bei der Mutter Priorin sind, also sprich bei Ihnen sind, können Sie vielleicht etwas über Ihren Weg erzählen?
Ich bin sehr jung ins Kloster gekommen. Ich habe also das Kloster auch gar nicht gekannt. Und dann war einmal ein Artikel in einer Zeitschrift und dann habe ich gesagt, hey, das wäre doch noch etwas. Und dann habe ich einmal geschrieben, habe gesagt, da hinten noch jemand könnte brauchen und so. Und das hat mich, was mich besonders angesprochen hat, war einfach die ewige Anbetung. Ich dachte mal, das wäre doch ein Kloster, wo ich einfach also nach innerem Gefühl wo für mich war. Und ich bin dann einmal dahinter auf Besuch gegangen und musste sagen, mal dahin möchte ich gehen. Ich habe eine Probezeit gemacht und es hat mir gefallen. Und so bin ich dann dahinter nach etwa 2 Jahren eingetreten, habe eine Kandidatur, ein Offiziat gemacht, Profess gemacht und bin heute glücklich und zufrieden, dass ich da bin. In einem Kloster von ewigen Anbetung und für viele Menschen stellvertretend darf da sein. Für ihre Sorgen, Nöte und Anliegen zu beten.
Schwester Benedikta, ihr verehrt alle Heiligen. Und wenn wir aber das Buch, das geschrieben worden ist von Margrit Schmid über das Kloster auch, wenn man das liest, sieht man ein sehr schönes Foto von Ihnen mit der heiligen Scholastica. Können Sie vielleicht da etwas darüber berichten, wieso jetzt die heilige Scholastica bei Ihnen ist auf dem Bild?
Benedikt und Scholastica waren Geschwister. Der Benedikt ist der Ordensgründer. Und die heilige Scholastica war seine Schwester und ist als erste Frau hat sie nach der Regel von ihrem Bruder gelebt. Also, wie man heute sagt, Benediktinerregel. Und wir verehren sie eigentlich als Klostergründerin als die Mutter der Frauenklöster. Sie war die erste Frau und die Frauenklöster haben eigentlich alle sie als Hochfest verehrt.
Gibt es da auch Weiterbildungen oder irgendwelche Exerzitien? Oder wie sieht das Leben bei euch aus?
Wir haben jedes Jahr gemeinsam Exerzitien. Wir haben auch so 2 Monate Einkehr Also auch im Monat ein Einkehrtag. Entweder ist es durch einen Priester oder sonst jemand als Weiterbildung gemeinsam in der Klausur. Aber die Schwestern gehen auch zum Beispiel an Weiterbildungen auf Salzburg, wo besonders benediktinische Weiterbildung gibt. Sie können auch an Kurs. Einfach je nachdem, was angeboten wird, wo man sieht, mal, das wäre etwas.
Es ist ja immer wieder das Thema so mit dem Bus, Beich etc., alles, was dazugehört. Was ist Ihre persönliche Meinung?
Das sind Sachen, die es im geistlichen Leben braucht. Das ist ein Fundament, das wir haben müssen. Denn ohne das könnte ich mir ein Klosterleben nicht vorstellen. Der Benedikt tut ja am Anfang, er hat ein eigenes Kapitel über die Fastenzeit. Und am Anfang von seiner, also von dem Kapitel sagt er, nicht am Anfang, sondern dass zur Fastenzeit jeder oder jede etwas machen soll. Wenn ich da gerade lese, der Mönch soll zwar immer ein Leben führen wie in der Fastenzeit, dazu aber haben nur wenige die Kraft. Deshalb raten wir, dass wir wenigstens in diesen Tagen der Fastenzeit in aller Lauterkeit auf unser Leben achten und gemeinsam in diesen Tagen die früheren Nachlässigkeiten tilgen. Das geschieht dann in rechter Weise, wenn wir uns von allen Fehlern hüten und uns dem Gebet unter Tränen um die Lesung, die Reue des Herzens und um Verzicht mühen. Gehen wir also in diesen Tagen über die gewohnte Pflicht unseres Dienstes hinaus, durch besonderes Gebet und durch Verzicht bei Essen und Trinken. So möge jede oder jeder über das ihm zugewiesene Maß hinaus aus eigenem Willen in der Freude des Heiligen Geistes Gott etwas darbringen. Also, in der Freude des Heiligen Geistes sollen wir etwas verzichten, etwas auf uns nehmen. Ich finde das so schön, das tut auch eine gewisse Reife von uns verlangen, dass wir das können.
Schwester Benedikta, was denken Sie, was ist so der Geist von dem Kloster oder was ist besonders für das Kloster? Was zeichnet das Kloster auch aus?
Das Besondere ist sicher die ewige Anbetung. Ein Kloster der Anbetung. Und ich finde, das soll und soll und ich hoffe, dass es noch so weiter besteht.
Was können wir als Externe für das Kloster auch machen?
Sie könnten sich zum Beispiel auch in die ewige Anbetung, dass sie auch in den Anbetungsstuhl bei Tag oder Nacht übernehmen. Dass sie sich auch in den Gebetskreis anschließen. Und da mit der Mutter Priorin mal drüber reden, wenn sie interessiert sind. Einmal schnuppern, wie ist das? Wie macht man das? Viele kommen, ja, ich habe doch nicht Anbetung. Nein, ich bin nicht würdig. Da sage ich auch, ja, da können wir alle sagen, wir sind nicht würdig. Vor dem Allerheiligsten dort stehen. Wie der Moses. Und sie gesagt hat, zieh deine Schuhe aus, denn wo du stehst, ist heiliger Boden.
Was sind so die grössten Sorgen und Freuden vom Kloster?
Die grösste Freude, möchte ich zuerst nennen, ist sicher unser vierliches Gebet, Stundengebet, Gottesdienst. Das sind so Höhepunkte im Kloster, die uns wirklich motivieren. Das schenkt uns eine grosse Freude. Und ich denke auch, dass miteinander singen und beten und spielen und Sorgen sind einfach, dass wir den Nachwuchs nicht haben. Wie wird es weitergehen mit dem Kloster? Das ist sicher eine von den grössten Sorgen. Und finanziell wir haben Spenden, wo uns also gute Leute, Wohltäter immer wieder schicken, damit wir auch können Restaurationen machen können. Denn das Kloster muss man einfach auch unterhalten, wo immer wieder viel Geld kostet.
Die Begegnung mit der Schwester Benedikta hat mir eine klare Antwort gegeben. Das Ziel der Gemeinschaft Kloster auch ist sicher, dass man einfach für Gott da sein will. dass wir vor allem Zeit ihm schenken wollen, im Gebet und auf ihn zu hören können. Und dass man damit den Menschen dienen kann und auch Gott und Jesus Christus. Und damit kann das Heil der Welt bringen. Und das ganz im Sinn vom Ordensvater, dem heiligen Benedikt, der die Ordensregeln bereits vor 1500 Jahren festgelegt hat. Der heilige Benedikt legt auch grossen Wert darauf, dass im Kloster Gebet, Arbeit und Erholung in einem angemessenen Wechsel stehen. Und das ist auch der Geist vom Kloster auch. Als Ordensfrau in der Klausur Gott können zu dienen, ist ein wunderschönes Gnadengeschenk. Und da möchte ich einen Auszug von einem Referat von unserem Papst Benedikt XVI. Einflechten, wo das auch bestätigt.
In jedem Moment des Tages fließt euer Herz von dem Wunsch, über Gott zu lieben. Darum habt ihr gewählt, im Verborgenen und in der Absage an irdische Güter zu leben, um vor allem und in allen Momenten das Gut anzustreben, dem nichts gleicht. Diese kostbare Perle ist es wert, alles andere aufzugeben, um in ihren Besitz zu kommen. Mit diesen Worten grüßte Benedikt XVI. Die Klausurschwestern. Hier feierte der Papst am Freitagmorgen das Stundengebet, nachdem er das Zentrum Don Orione besucht hatte. In der Form des kontemplativen Lebens, die ihr aus den Händen des heiligen Dominik in der Bestimmung zur Klausur empfangen habt, wirkt ihr als lebendige Glieder im Herzen des mystischen Leibes des Herrn, der die Kirche ist. Wie das Herz pumpt ihr das Blut durch die Adern und haltet den Körper am Leben. So wird eure verborgene Existenz mit Christus von Arbeit und Gebet gekennzeichnet, zur Stütze der Kirche und zum Werkzeug der Erlösung für jeden Menschen.
Als Gnadengeschenk, dass man ausschliesslich für Gott darf da sein, ihm darf dienen und das in einer Gemeinschaft. Ich würde gerne den Beitrag noch ergänzen, und zwar mit einem Kurzinterview mit einem Bäter, der Stunden übernimmt von der Anbetung. Können Sie darüber erzählen, über die ewige Anbetung vom Kloster auch?
Das mache ich gern. Nach meinem Wissen gibt es erst seit 1846 die sogenannte ewige Anbetung. Und das ist erstaunlich, obwohl das Kloster ja seit schon ein paar Jahrhunderten besteht, mit vielen Auf und Abs.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie ins Kloster auch gehen?
Das Kloster auch ist kaum noch in der Lage, vollständig die ewige Anbetung zu garantieren. Und ist natürlich froh, auf externe Bäter, wenn ich jetzt das bezeichne, zu zählen. Ich habe davon gehört, habe mich dann bei der Schwester Benedikta, also bei der Frau Mutter, gemeldet. Und sie hat mich dann zu einem Gespräch, ja, Vorstellungsgespräch, eingeladen. Und ja, ich habe den Test bestanden und seitdem gehöre ich jetzt zum Kreis von diesen Anbetern.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, so eine ewige Anbetung?
Grundsätzlich ist einmal das Kloster froh, wenn man einen fixen Termin vereinbart. Also in meinem Fall, ich gehe jeweils jede Woche am gleichen Wochentag dorthin, und zwar vom Abend um 10 Uhr bis Mitternacht. Und jetzt muss man nicht meinen, da müssen wir jetzt wirklich immer und immer gehen. Wenn es mir halt einmal nicht möglich ist, dann tue ich rechtzeitig mich bei der Schwester Benedikta melden. Auch ab und zu schaue ich selber im Kreis dann von den Bettern, weil mit der Zeit kennt man ja dann diesen und jenen. Frage jemand da, kannst du für mich gehen? Ich gehe dafür dann bei deinem Termin. Und ich teile dann das der Schwester Benedikta mit, frage, ob das für sie so in Ordnung ist. Und das ist meistens der Fall.
Können Sie ein bisschen konkreter werden?
Ja, man geht in die Kirche rein, geht dann vor den Tabernakel. Also der Platz, wo die Schwestern in der Regel sind, also wo für sie reserviert ist. Und dann ist man 2 Stunden ununterbrochen dort. Und es ist mir natürlich auch schon passiert, dass ich zu Beginn mir gesagt habe, oh je, 2 Stunden, ich kann doch jetzt einfach nicht da still sitzen. Aber es ist erstaunlich, wie schnell dann die Zeit vergeht. Das Kloster lässt einem recht grosse Freiheiten, wie man das gestalten soll. Also Möglichkeiten sind das Rosenkranzgebet. Dann hat es auch eine grössere Anzahl Bücher, die da platziert sind. Die kann man benutzen. Auch die Bibel, die Bibel lesen und darüber nachdenken. Für mich jetzt persönlich, ich ziehe mal den Rosenkranz vor und da ich noch gerne singen tue, tue ich ab und zu für mich allein ein Lied anstimmen. Das ist noch speziell in der Kirche rein, bei Dunkelheit, einfach zu singen. Und dann, ja, ich öffne mein Herz und schaue Jesus einfach da. Und da darf ich einfach einmal warten, was kommt oder eben nicht kommt. Also, es gibt nicht so fixe Regeln von Seiten Kloster. Man hat Vertrauen, dass man einfach Zeit in Andacht und Ehrfurcht verbringt. Es gibt zwar eine Ausnahme oder Auflage, wenn man dem was sagen. Es liegt eine Liste auf von Gebetsanliegen, ohne Namen, sondern das Problem einfach. Und das sollte man eben dann vorbringen, Jesus. Und es ist sehr erstaunlich, und was da alles für Leid besteht, das wird einem dann auch bewusst erst so recht. Und zwar von allem möglichen Problemen in der Familie, Scheidungen, mit dem Kind. Da kommt mir jetzt gerade Sinn, da war jetzt auch letztens ein Kind, das Selbstmordabsichten geäussert hat. Dann auch Krankheiten, Operationen und so weiter. Und da tut man ja gerne dann das machen und wenn man da eben etwas beitragen kann.
Wenn man es nach der Anbetungsstunde übernimmt, liegt da nicht Gefahr, dass man plötzlich einschlafen tut?
Ja, die Kämpfe kenne ich. Es ist schon so, dass ja, also um die Zeit, je nachdem, wenn man vielleicht nicht so ausgeschlafen ist, schon dann auch schon passiert ist, dass man ein bisschen eingenickt ist. Und das, denke ich, ist nicht so dramatisch. Die Gefahr ist natürlich schon eben so allein in den Kirchen, in der Dunkelheit. Es hat zwei, drei Lämpli, die man selber bedienen kann. Ein Lämpli in der Regel ist immer auf den Tabernakel, auf die Hostie gerichtet. Und sonst eben ist schon kein Licht. Eher noch vielleicht ein anderes Problem. Es ist mir auch schon etwas mulmig geworden. Man hört Geräusche und denkt, was ist jetzt da? Ist jetzt da, kommt jetzt da jemand? Aber das ergibt sich auch, man gewöhnt sich daran.
Weiss Ihr Umfeld von Ihrem Engagement?
Ich hänge es nicht an die grosse Glocke. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren hier dabei. Und so hat es sich natürlich schon ergeben, dass bei weiss nicht was für Gelegenheiten man hat doch davon erzählt hat. Aber ich habe nur positive Reaktionen erfahren. Auch noch speziell, man wird doch ab und zu dann angesprochen von den Leuten, würdest du mein Anliegen mitnehmen, vorbringen. Und ja, das macht man ja gern.
Wieso machen Sie das?
Ja, warum mache ich das? Es ist eine Bereicherung, muss ich sagen. Es ist schon etwas Besonderes, so allein zu Nacht in der Kirche sein. Und wichtig ist mir auch noch, dass die ewige Anbetung weiter bestehen kann. Und darum möchte ich allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, melden Sie sich bei der Schwester Benedikta. Die Klostergemeinschaft ist sehr dankbar für jeden Einsatz. Wagen Sie doch ein Gespräch mit der Schwester Benedikta und stellen Sie selber fest, ob das etwas wäre für Sie. Wie gesagt, ich kann es also nur jedem empfehlen. Also das Kloster ist auch sehr dankbar. Ein Zeichen davon ist, dass jeweils am 6. Januar vom Jahr, also in Gedenken an die Einführung von der ewigen Anbetung im Jahr 1846, man eingeladen wird, alle Bäter, ins Kloster und zuerst am Nachmittag und zuerst ist eine Andacht und dann sitzt man zusammen zu Kuchen und Kaffee. Und zum Beispiel im letzten Jahr hat der Bischof Vitus uns der gegeben. Er ist auf Trachslau gekommen, also auf Au gekommen, und hat den Tag mit dem Kloster verbracht und den Nachmittag mit uns und hat dann mit jedem auch noch ein paar Worte gewechselt. Zusammengefasst nochmal, ich kann es also nur allen empfehlen, sich zu dem Schritt zu entscheiden.
Das waren die Worte von einem Bäter vom Kloster Au. Eindrücke und Erfahrungen, die er macht bei der ewigen Anbetung. Und wie schön hat das der Bäter gesagt, einfach können vor ihm sein und das Herz können öffnen. Jetzt machen wir eine kurze Musikpause mit einem Gesang vom Kloster Au. Nach dem Gesang vom Kloster Au möchten wir unseren Beitrag weiterführen. Die Margrit R. Schmid ist die Autorin vom Buch «Frauenkloster in der Au bei Einsiedeln». Die Margrit Schmid hat ein Jahr in der Gemeinschaft gelebt, wo sie das Buch geschrieben hat. Sie ist Leiterin vom Kinderbuchverlag und ich wollte von ihr wissen, was sie für Eindrücke gewonnen hat in diesem Jahr. Und ich habe mit ihr ein Interview geführt. Frau Schmid, was für Erfahrungen haben Sie gemacht in dem Jahr in der Gemeinschaft im Kloster Au und was tragen Sie mit in Ihrem Herzen?
Also das ist eine sehr umfassende Frage und ich kann mal versuchen, ein paar Sachen zu erzählen. Zum einen bin ich auf das Kloster gestoßen schon als Kind, weil ich Stickerin werden wollte. Und das hätte man in dem Kloster können. Ich kann aber nicht dürfen in das Kloster gehen, weil der Pfarrer gemeint hat, ich sei ein bisschen zu wenig fromm. Also ist das Kloster immer eine Art Vision von mir. Und ich bin dann später, als ich hier berufstätig war, habe ich aufgrund von einer Arbeit Kontakt gehabt mit dem Kloster. Bin ins Gespräch gekommen mit der Priorin. Und wir haben miteinander beraten, dass ich für sie einen Film mache und nachher ein Buch schreibe. Und für das habe ich sie aber gebeten, damit ich das Klosterleben ein bisschen kennenlernen, dass ich bei ihnen darf, noch mitleben, so noch, wie das für die Schwestern möglich ist. Und so habe ich auf eine ganz spezielle Art, die wahrscheinlich die wenigsten können machen können, so ein Leben von so einer Gemeinschaft in einem geschlossene Frauenkloster können miterleben über lange Zeit. Ich habe im Gästehaus gewohnt und ich habe vom Morgen, wenn die Schwester beim ersten Gebet bis zum letzten Gebet bin ich mit ihnen eigentlich, habe ich den Alltag verbracht. Ich habe meine Arbeit gemacht und ich habe aber alle Stunden gebetet. Also ich bin auch um 5:30 in der Kirche und am Abend mit dem letzten Gebet. Und das ist dann am schlussendlich eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, das rhythmische Leben in so einem Kloster und immer wieder das Zusammenkommen zu diesen Stundengebeten, zu diesen Texten, die dort gesungen worden sind, zu den Psalm mit diesen ganz außergewöhnlichen Wörtern, wo sich quasi ja jeden Tag wiederholt haben, aber wo man jeden Tag ganz, ganz anders erlebt hat. Und die Nähe von so einer Gemeinschaft, wo im Alltag ist man für sich in der Regel, also man hat, ist der Arbeit noch gegangen, es hat die normalen auch Reibungen gegeben, die es in jeder Gemeinschaft gibt, und ist aber dann regelmässig quasi alle zwei Stunden ganz nah im Gebet wieder beieinander gewesen. Und das ist etwas vom Eindrücklichsten gewesen in diesem Kloster. Natürlich sind für mich das, was mich als Kind berührt hat, die Stickerei im Kloster auch, ist etwas ganz Außergewöhnliches. Die haben eine ganz also, grosse Tradition, natürlich durch die Nähe vom Männerkloster in Einsiedeln. Sie haben mehrere Kleider gemacht für die Schwarze Mutter Gottes, Messgewänder vom Abt, restauriert dann wieder. Also da sind ganz grosse Kunstwerke entstanden. Und die Schwestern haben auch teilgenommen an einer am Aufbau von einer Schulabteilung an der Kunstgewerbeschule in Luzern, wo sie das Fach eingeführt haben von dieser Stickerei, wo ich als Kind eben dann gehört habe. Aber ich kann dann dort nicht teilnehmen. Und dann sind natürlich für mich beeindruckend gewesen, auch viele eine Art Objekt, religiöse Objekt, wie zum Beispiel die unschuldigen Kinder und ihnen auch die Rituale, die sie Jahr durch stattgefunden haben. Zum Beispiel am 28. Dezember hat man die Reliquien, die vor vielen Jahren in den Schwestern geschenkt worden sind, von den unschuldigen Kindern, die auch immer wieder neu gefasst worden sind mit Stickereien und schönen Stoff, hat man einmal im Jahr aufgestellt, und das wissen ganz viele Leute, dann kommen die vorbei in die Kirche und bewundern das. Und also das hat eine grosse Bedeutung, auch für die Region natürlich. So wie das Kloster auch für die ganze Region immer eine grosse Bedeutung hat. Früher haben die Wallfahrten nach Einsiedeln immer auch ins Kloster auch geführt. Man ist nach Einsiedeln und dann hat es den Pilgerweg gegeben zum Kloster auch und wieder zurück zu der Schwarzen Madonna quasi.
Frau Schmid, Sie haben erwähnt, die unschuldigen Kinder.
Die unschuldigen Kinder sind Reliquien, die in den Schwestern geschenkt worden sind. Durch eine private Person sind die durch eine quasi eine Vision, hat die private Person gehabt, die haben die Reliquien gehabt und haben nicht gewusst, wo sie hin sollen, gehen mit denen. Und dann hat die Frau, die Besitz war von diesen Reliquien, eine Vision gehabt, wo sie dann die, wo ihr gesagt worden ist, die gehören ins Kloster auch. So sind die dort hingekommen. In Einsiedeln war ein grosser Überfall von den Franzosen auf die heiligen Städte, natürlich auch im Kloster. Auch die Schwestern waren alle vertrieben gewesen. Mehrere Jahre war das Kloster leer gewesen. Und die Reliquien von diesen unschuldigen Kindern, die sind beschützt worden in einem Privatgebäude von der Region, wo ihnen nichts passiert ist, was ein gross, also als ein Wunder eigentlich kann angesehen werden, dass, weil so vieles zerstört worden ist. Und darum sind die Schwestern noch erhalten, wo sie zurückgekommen sind, sind dann die auch wieder zurück. Das Zentrum von der Wallfahrt nach Einsiedeln ist ja die Schwarze Madonna. Und natürlich sind die Wallfahrten über viele Jahrhunderte immer dorthin gegangen. Und die Schwestern in den Klöstern, in den Frauenklöstern in der Schweiz, die sind auch regelmässig einmal, mindestens im Jahr, nach Einsiedeln zu der Schwarzen Mutter Gottes gewallfahrtet. Nach der Reformation sind die meisten Frauenklöster geschlossen worden. Das heisst, sie haben nicht mehr dürfen aus ihren Gebäuden rausgehen. Und damit ihnen doch möglich war, die Nähe zu der Schwarzen Mutter Gottes beizubehalten, hat man in die Frauenklöster Kopien gegeben. Und dann haben die Klöster selber sich ein kleines Heiligtum eingerichtet, wo sie die Mutter Gottes dann verirren können oder das ein bisschen können auffangen, was sie vermisst haben, weil sie nicht mehr nach Einsiedeln haben können. Es hat einzelne Klöster gegeben, die schon vorher, zum Beispiel in St. Gallen, schon vorher so eine Kopie hatten, aber viele nicht. Und die Schwestern in den Alp, im Kloster Alp, bei denen war das auch so gewesen, dass die nicht mehr können nach Einsiedeln in die Wallfahrtskirche gehen. Obwohl es so nach war, das ist ihnen untersagt worden. Und dann hat man ihnen auch so eine Kopie gegeben, die ist jetzt innerhalb von der Klausur statt. Also, und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist für die Schwestern, für sie. Die tun sie jeden Tag vor der Vesper. Die Vesper tun sie dort anfangen mit einer Ave Maria. Und dann gehen sie killen.
Frau Schmid, Sie haben ein Jahr in dieser Gemeinschaft gelebt, und zwar als kirchenneutrale Katholikin. Hat das Ihren Glauben verändert?
Ja, es hat sicher etwas geöffnet, was vorher nicht da war. Und das, was das ausgelöst hat, ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist das Stundengebet. Das regelmässige Zusammenkommen und das Beten von den Psalmen oder Singen von den Psalmen, der Inhalt des Stundengebets, die tägliche Messe, das tägliche Zusammensein im Kirchenraum und Anbetung, wo ich auch immer wieder in der Nacht von 2 bis 4 war, bin, wo für mich etwas vom Wertvollsten war, obwohl das fast nicht zu verstehen ist. Aber das war etwas vom Dichtesten, was ich je erlebt habe. Dass in so einem speziellen Ort dürfen sie 2 Stunden lang in der Stille, in der Ruhe, in der Nacht, also eine, auch landschaftlich einsiedeln, ist ganz eine außergewöhnlich spezielle Landschaft, historisch. Und in der Nacht bekommt das eine besondere Bedeutung. Das ist für mich sehr wertvoll gewesen. Das ist für mich auch heute noch ganz wichtig.
Wie würden Sie kurz so den Geist von dieser Gemeinschaft beschreiben?
Also schön. Ich bin überrascht gewesen. Als ich das erste Mal dort gekommen bin, habe ich natürlich auch festgestellt, dass es viel betagte Schwestern hat. Und wo ich dann dort war, nach etwa 3-4 Monaten, habe ich das in dieser Art nicht mehr gesehen. Die Schwestern sind sehr, sehr lebendig, quick lebendig, fröhlich, intensiv. Sie können ganz, ganz wunderschöne Gespräche führen mit den Schwestern. Und es ist ein unglaublich beeindruckend.
Frau Schmid, könnten Sie etwas über die Architektur von der Kirche und von diesem ganzen Areal erzählen?
Also es ist natürlich auch ein Gebäude, das Klostergebäude mit der Kirche, das gewachsen ist. Die Schwestern hatten schon in diesem Ort ein kleines Kapellchen gehabt, vor der Reformation. Das war eine Gemeinschaft, man sagt, es waren Beginen gewesen, wo mehrere Gebäude hatten in Einsiedeln. Nach der Reformation hat man sie dort in ein Gebäude da, wo an dem Ort ist, wo jetzt das Kloster steht. Und das hat natürlich bald nicht mehr gelangt. Man hat müssen bauen, neue Kirchen, Gebäude vergrössern. Es hat eine Zeit lang sehr viele Schwestern gehabt. Die Gemeinschaft hat immer nur etwa 20 Schwestern gehabt. Dann hat es Zeiten gegeben, 18. 19. Jahrhundert, wo es angewachsen ist, bis zu 80, 90 Schwestern, und dann hat man müssen auch die Gebäulichkeiten anbauen und verändern. Und sind auch immer, also mehrere Kirchengebäude gebaut worden. Die Schwestern haben jetzt eine ganz spezielle, also eine moderne Kirche. Es ist nicht mehr so modern, wie sie vor ein paar Jahren war, wo sie gebaut wurde. Aber wo sie die aufgestellt haben, ist das bemerkenswert gewesen, dass sie gewagt haben, so einen offenen Kirche zu machen, wo auch die Schwestern sichtbar sind, nicht versteckt hinter Wänden. Man kann mit ihnen quasi teilnehmen, wenn man dort am Gebet teilnehmen tut, wenn man im Raum ist, wo für die Öffentlichkeit ist. Das ist nicht selbstverständlich. Und das Gebäude ist natürlich eingeteilt in ein Gästehaus, in einen öffentlich zugänglichen Teil und in einen Klausurteil. Mit einem grossen, grossen Garten, wo die Schwestern ihr Gemüse anpflanzen sind, aber auch vor allem Blumen. Das ist etwas vom Schönsten, die Blumen, die die Schwestern pflanzen. Ich habe das Gefühl, die wachsen ganz anders als überall sonst. Und ein Friedhof. Innerhalb von der Klausur beim Garten. Die Schwestern haben ja nicht nur Gebäude, die haben sehr viel auch Land gehabt, immer wieder Wald, wo sie auch das Holz her haben für ihre Heizungen, wo sie ja ihre Gebäude müssen heizen. Sie haben Wald gepflegt auch und jetzt ist es verpachtet. Aber sie haben Landwirtschaft gehabt, über lange Zeit. Ich weiss von den Schwestern, die heute leben, dass sie haben auch Tiere gehabt. Sie haben Zeug gemetzelt, sie haben grosse Keller gehabt, oder auch immer noch natürlich, wo sie also Gemüse, Früchte und was immer eingemacht haben. Und es ist ein Unternehmen, so ein Kloster ist ein richtig grosses Unternehmen.
Wort und Eindrücke vom Klosterleben von der Margrit Schmid, die das Buch geschrieben hat, Frauenkloster in der Au bei Einsiedeln, und wo in dem Zusammenhang ein Jahr in der Gemeinschaft gelebt hat. Nachdem ich zwei Interviews geführt habe und mir persönliche Eindrücke von dem Kloster gemacht habe, kann ich nicht sagen, dass Frauenkloster auch im Schatten vom Kloster Einsiedeln steht. Die Geschichte vom Kloster Au geht bis ins Mittelalter zurück. Das Kloster Au ist von einer alten, reichen und bewegten Kultur geprägt. So wie es die Schwester Benedikta erwähnt hat, mit einem Holzkreuz vom 12. Jahrhundert, Gründung vom Kloster im 16. Jahrhundert von den Waldschwestern und das Leben nach den Ordensregeln vom heiligen Benedikt, ganz im Sinn von Armut, Gehorsam und Klausur. Denn der Klosterbau prägt mit der alten Architektur, kombiniert mit der neuen von der Kirche, die sehr leicht durchflutet ist, und einen abstrakten, kugelförmigen Tabernakel aus Bronze hat. Der Geist der Klostergemeinschaft, jung, frisch und humorvoll, die Freude und Sorgen mit den Mitschwestern können teilen. In dem Sinn möchte ich die Reportage beenden mit einem weiteren Gesang vom Kloster Au.